Ja, ich sage ja, ich verursache immer die Schwierigkeiten. Ja, schön, oder? Gott zu loben, Gott zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Ist euch auch was aufgefallen? Wir haben eigentlich jetzt zwei neue Leute auf der Bühne stehen, den Philipp und die Tina, die mit dem Lobpreis sind. Ich dachte vorhin so, die sind noch gar nicht so lange hier. Man hat sich aber schon so sehr an euch gewöhnt, dass ihr schon immer dazugehören würdet. Ne? Seid ihr gut in der Gemeinde angekommen? Ja, ihr habt doch keine Wahl. Jetzt so in der Öffentlichkeit könnt ihr ja nur nicken. Ne? Ich hätte auch genickt. Ja, schön, dass ihr mit dem Silas zusammen heute mit uns den Lobpreis gemacht habt. Wir haben jetzt am Freitag haben wir so ein MAT-Treff, Neuenhausen, mit uns Themen macht. Und da möchte ich euch auch ermutigen, schaltet euch mit dazu. Da kommen noch ein paar Vorträge, werden das auch in der Gemeindegruppe abkündigen. Und da geht es besonders um das Thema Konflikte. Ja, und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, denn ich sind. Und deshalb mit Konflikten lernen umzugehen, ist eine wichtige Sache. Und da meinte er auch zum Beispiel auch, was Lieder angeht, Lobpreislieder angeht, das ist ja auch so eine Geschmackssache. Man streitet sich auch manchmal über die Lieder, welche Lieder gut sind, welche nicht gut sind. Und dann sagte er diesen Satz und hat so ein bisschen so durchstudiert oder herausgefunden, dass man am meisten die Lieder mag, die man zu der Zeit seiner Bekehrung, also in den ersten Jahren seines Glaubenslebens gehört hat. Das sind die Lieder, die man immer wieder singen möchte und immer wieder hören möchte. Egal wie viele neue Lieder man dazu gelernt hat, man kommt immer wieder zurück zu diesen Liedern. Und man vermisst diese Lieder. Interessant, ne? Also während in der Bekehrungsphase, wenn man zum Glauben kommt, wird man so intensiv geprägt durch gewisse Lieder, so ähnlich wie durch Mamas Küche. Ja? Man will nur noch dieses Essen essen und man freut sich, seine Eltern zu besuchen, damit man endlich wieder Mamas oder Papas Küche genießen kann. Und wie geht man mit solchen Sachen um? Deshalb möchte ich euch einladen, seid dabei, das ist sehr interessant, informativ. Und ich denke auch, dass wenn man bestimmte Dinge weiß und sensibilisiert ist dafür, dass es schon eine große Hilfe ist, wenn man das verstehen kann. Woher Menschen kommen, dass es unterschiedliche Typen von Menschen gibt und dass das Ganze manchmal ein bisschen schwieriger macht. Ich habe heute ein Thema ausgewählt, welches mich in den letzten Tagen persönlich sehr beschäftigt hat. Wir lesen gerade in dem Hauskreis die Offenbarung und da gab es eine Stelle in der Bibel, die immer wieder in meinem Herzen aufgetaucht ist, immer wieder in den letzten Wochen, also immer wieder, die ganze Zeit. Und es hat so tief zu mir gesprochen und da habe ich gedacht, vielleicht ist es nicht nur ein Thema für mich selbst, vielleicht ist es auch ein Thema für die Gemeinde. Und das möchte ich gerne mit euch lesen, für die ganzen Leute aus dem Hauskreis. Es tut mir leid, wenn das für euch Wiederholung ist, aber Wiederholung schadet ja auch nicht. Deshalb ist es schön. Wir lesen aus Offenbarung, Kapitel 2. Und zwar lesen wir vom ersten Vers bis zum siebten Vers. Ich lese vor aus der Einheitsübersetzung. Vielleicht noch ein bisschen zur Vorgeschichte, bevor ich das vorlese. Der Johannes hat eine Offenbarung von Gott bekommen. Gott hat direkt zu Johannes gesprochen. Jesus selbst ist ihm erschienen und hat zu ihm geredet. Und diese Teile, die wir hier in der Bibel lesen werden, oder die ersten, diese Kapitel hier, 2 und 3, wo diese Sendschreiben, der Johannes musste halt Briefe verschicken an die unterschiedlichen Gemeinden in Asien. Und zu jeder Gemeinde gab es einen gewissen Text, gewisse Dinge, die in der Gemeinde gelobt worden sind, aber auch gewisse Dinge, die kritisiert worden sind, die Gemeinde verändern müsste, um weiterhin vor Gott bestehen zu können sogar. Und Ephesus war die erste Gemeinde, die in diesen Sendschreiben aufgelistet wurde, die so einen Brief bekommen hat. Das heißt, die erste Gemeinde, die hier nicht so genannt wird. Und hier wird dann aufgezählt, was gut ist, und dann aber auch Dinge, die nicht so gut sind. Das heißt, deshalb finde ich das immer spannend, wie Gott führt. Christian hat mich gestern gefragt, Michael, was ist dein Thema für heute? Ich sagte, ich weiß noch nicht genau, was dein Thema ist. Und ich habe ihm geschrieben, lass dich führen, lass dich leiten. Heute hat das mit der Betrübnis vorbereitet. Und in der Tat, diese Briefe sind auch da, um uns auch zu betrüben, zu einem gewissen Grad, aber eine gute Betrübnis in uns zu erzeugen, damit wir auch dann wieder auf dem richtigen Weg sind und richtig mit Jesus unterwegs sind. Und hier heißt es, ich lese vor ab dem ersten Vers, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Nochmal zur Erklärung, die sieben goldenen Leuchter repräsentieren die Gemeinden, die sieben Gemeinden. Und Jesus ist derjenige, der die sieben Sterne hält. Er ist derjenige, der inmitten dieser Leuchter wandelt. Das heißt, er bewegt sich inmitten der Gemeinde hin und her. Er hat die sieben Leuchter ständig vor Augen. Sie leuchten vor ihm, sie brennen vor ihm und er sieht sie durchgehend. Vers 2. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Ich möchte hier erstmal stoppen und dann lesen wir später den Rest. Ich lese es nochmal vor. Ich kenne dein Tun. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Leistung, die du für mich vollbringst. Ich kenne sie. Hier ist das Wort kennen. Jesus kennt dich sehr gut. Er weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Du kannst nichts vor ihm verheimlichen. Auf der einen Seite erschreckend, aber auf der anderen Seite sehr ermutigend. Ich darf mich vor ihm offenbaren. Ich darf nackt sein vor ihm, ohne mich zu schämen. Ich kenne deine Werke. Und hier ist eine Gemeinde, die sehr viele Werke hat, die tut, die macht, die leistet. Und Jesus sagt, ich kenne all das, was ihr als Gemeinde leistet. Ich kenne es, dass ihr ein Homezone-Café macht. Ich kenne euch, dass ihr euch mittwochs trefft und dass ihr betet. Ich kenne eure Bemühungen im Hintergrund. Ich weiß, wie ihr euch für die Gemeinde einsetzt, in der praktischen Arbeit vielleicht, im Lobpreis, in der Predigt, im Hirtendienst, im Outreach-Team. Ich weiß alles, was ihr macht. Alle eure Werke und euer Tun ist nicht verborgen von mir. Ich kenne sie, ich sehe sie. Und dann heißt es hier sogar, deinen unermüdlichen Einsatz. Deinen unermüdlichen Einsatz. Ihr macht weiter, ihr geht voran, ihr tut und ihr seid, man kann euch gar nicht müde bekommen. Also hier in dieser etwas freieren Übersetzung. Ihr seid so aktiv. Und deine Ausdauer. Nicht aufzugeben. Im alten Deutsch steht da ausharren. Die halten so fest, bis die Haare ausfallen. Ausdauer. Geben nicht auf. Ich hasse Ausdauer. Deshalb habe ich nie Langlauf gemocht, weil da brauchst du so viel Ausdauer. Ich habe den ganzen Prozess nicht gemocht und irgendwie, ich war immer der Typ, der gerne so mal kurz sprintet und dann reicht es aber auch. Krieg auch meine Note und das ist gut. Und da gibt es aber einige Menschen, die mögen Langlauf. Die können laufen und Ausdauer haben. Und ich denke, wenn ich diese Eigenschaft hier alleine schon höre, denke ich, wow. Ganz oft, wenn Menschen sich unterhalten über andere Gläubige, sagen wir mal Gläubige, die mehr aktiver sind oder sie reden über die Gemeinde oder vielleicht diese hier, wenn sich hier die Ältesten getroffen hätten, die Leitenden der Gemeinde, und sie hätten sich über die Gemeinde ausgetauscht, was wäre ihre Analyse über ihre Gemeinde? Was hätten sie gesagt? Vielleicht hätten sie gesagt, boah, unsere Gemeinde ist der Hammer. Ey, die ist so aktiv. Ey, die bemüht sich ohne Ende. Es gibt keinen bei uns, der im Pennen ist. Keiner, der träge ist. Alle sind unterwegs und wenn auch Verfolgung und Schwierigkeiten entstehen, ey, so halten sie fest und harren aus. Boah, Herr, wir danken dir für diese Gemeinde. Ist der Wahnsinn. Ein Traum einer Gemeinde. Und dann heißt es hier sogar weiter, ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Das heißt, sie erfreuen sich nicht an der Sünde. Sie machen keinen Kompromiss mit der Sünde. Sie erfreuen sich nicht an der Ungerechtigkeit. Die sind in ihrer Position klar und deutlich als Gemeinde. Bei anderen Gemeinden hat er gesagt, ja, eins habe ich gegen euch, dass ihr die und die und die Lehre bei euch habt, dass ihr das und das unter euch ertragt, Unzucht oder solche Dinge. Da gab es Dinge, da war eine Gemeinde da, aber die war nicht komplett rein, da gab es Dinge, die waren unklar. Böse sogar. Und die Gemeinde hat sie geduldet und ertragen, aber diese Gemeinde hier, sie erträgt das Böse nicht. Und sie haben so geschärfte Augen und Sinne, da heißt es hier weiter, du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Als falsche 50er hast du sie entlarvt. Du hast diese Menschen, du hast diese Männer, die gesagt haben, wir sind Männer Gottes, wir sind Gesandte Gottes. Wir sind in enger Verbindung mit Gott. Ihr müsst uns aufnehmen. Hier sind wir und sie kamen mit gewissen Lehren. Sie kamen mit dieser Betitelung, wir sind Apostel. Deshalb müsst ihr uns annehmen und das, was wir lehren, auch akzeptieren. Doch diese Gemeinde, sie hat sie ganz genau angeschaut, diese Apostel. Sie kannte das Wort Gottes sehr gut. Sie kannte die Wahrheit sehr gut und sagte, ihr seid keine wahren Aposteln. Ihr habt keinen Zugang bei uns in der Gemeinde. Diese Gemeinde hier ist wirklich ein Traum von einer Gemeinde. Ja? Sie harren aus, sie sind aktiv, sie sind gut für Gott unterwegs. Vers 3, du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Sogar als Schwierigkeiten und Verfolgung gekommen sind und sie wegen dem Namen Jesus leiden mussten, haben sie nicht aufgegeben, sie haben an seinem Namen festgehalten. Vielleicht wurden einige geschlagen, sie haben an ihm festgehalten. Vielleicht wurden einige beschimpft, beleidigt. Sie haben an seinem Namen festgehalten. Sie sind nicht mit der Welt mitgegangen. Sie sind nicht mit dem Strom mitgeflossen. Und dann frage ich mich, was möchten wir als Gemeinde sein? Wohin sind wir gerade unterwegs? Wo will ich mich, wo ist mein Wunschdenken für mich, für mein persönliches Leben? Und ich merke, ja, eigentlich ist das genau das, was ich haben möchte. Für unsere Gemeinde, für mich selbst. Wir wollen aktiv, unermüdlich sein, für den Namen Jesu unterwegs sein. Evangelium verkündigen, tun, machen. Und ich wünsche mir, dass die ganze Gemeinde, alle zusammen, vom Kleinsten bis zum Großen, so fest in der Wahrheit sind, dass niemand uns betrügen kann. Uns niemand belügen kann. Im Gegenteil, unsere Augen sind so geschärft, dass wir klar und deutlich unterscheiden können, was richtig oder falsch ist oder wer richtig oder falsch ist. Falsche Lehren ganz klar abweisen, gute Lehre vom Herrn annehmen. Und für viele Menschen auch eine Hilfe sein dadurch. In Verfolgung zu leiden, festzuhalten, nicht schwach zu werden, trotz Bedrängnis, trotz Schwierigkeiten. Ich möchte das sein, das habe ich oft gebetet. Oft habe ich das vermisst. Ganz oft, wenn ich ins Gebet gegangen bin, das Erste, was aus meinem Mund gekommen ist, Herr, tut mir leid. Herr, ich habe nicht genug gebetet, ich war nicht aktiv, ich war untreu, ich war nicht zuverlässig. Und in letzter Zeit ging es mir auch so, fiel mir mein Glaubensleben schwer. Besonders das Gebet. Ich wollte ins Gebet reingehen, aber es zog nicht so, irgendwie klappte das nicht so. Ich habe gebetet oder ich habe versucht zu beten, aber das Gebet war ja, ich habe alles richtig gesagt. Alles war im Gebet da, mein Glaubensleben, ja, alles okay eigentlich. In der Gemeinde läuft es gut, nach meinem Ermessen. Konflikte sind in Ordnung, sind nicht genug, es ist gut gerade. Wir sind auf einem guten Weg, Dinge verändern sich in der Gemeinde, Leute stehen auf, werden aktiv, bewegen sich, ein Team nach dem anderen wird gegründet. Eigentlich ist alles gut und trotzdem meine Unzufriedenheit. Dann lesen wir diese Geschichte aus Offenbarung. Und diese Geschichte bleibt kleben, bleibt hängen. Und ich frage mich immer wieder, und es kommt zurück. Wir lesen weiter in Offenbarung, aber ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück. Manchmal will Gott uns irgendwas vermitteln. Manchmal, wenn wir ins Gebet gehen, besonders wenn wir ins Gebet gehen, da können wir schon merken und spüren, dass irgendwas nicht stimmt. Manchmal machen wir einfach so weiter und weiter und weiter und weiter, ohne wirklich in das Innere hinein zu hören. Und ich merkte plötzlich, mir fehlt irgendetwas. Was fehlt mir denn? Und dann kommt diese Ermahnung hier von Jesus in Vers 4. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Andere Übersetzungen sagen, diese eine Sache habe ich gegen dich. Diesen einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Oder andere Übersetzung, du hast die erste Liebe nicht nur vernachlässigt, du hast die erste Liebe verlassen. Du bist davon weggegangen, du hast sie verlassen, die erste Liebe. Alles ist da. Doch eine Sache habe ich gegen dich. Und dann heißt es sogar, es ist sogar so intensiv in Vers 5, denke einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Kehre um oder ändere deine Einstellung, tue Buße und handle so wie am Anfang. Und ganz oft, als ich diese Stelle hat schon oft zu mir gesprochen, als ich diese Stelle gelesen habe und ich war so am Tun und am Machen, war für Gott unterwegs und so weiter. Und dann kam mir der Gedanke mal wieder, oh je, also alles, was ich mache, ist nicht gut genug. Ich muss noch mehr leisten. Jetzt will Gott von mir noch, dass ich Schmetterlinge im Bauch habe, was ihn angeht. Das heißt, wenn ich ihm nachfolge, ich muss aktiv sein, ich muss tun, ich muss machen und ich das, was alles hier drin steht. Aber dabei will auch Gott noch mein volles Herz dabei haben und ich muss mich innerlich noch pushen. Das reicht nicht, dass ich mich äußerlich noch pushe. Ich muss mich innerlich auch noch pushen, dass meine Gefühle so sind wie am Anfang einer Liebesbeziehung. Schmetterlinge im Bauch. Ich dachte, oh, wie soll ich das innerlich leisten? Diese Gefühle kann man ja sowieso nicht erzwingen. Kann man Liebe erzwingen? Kann man sagen, Christian, jetzt liebst du diese Person. Und Christian sofort, ja, ich liebe diesen Menschen. Vom ganzen Herzen. Ich habe sogar Schmetterlinge im Bauch. Es geht nicht. Kann man nicht machen. Liebe. Was will denn Gott hier eigentlich von der Gemeinde? Was ist denn diese erste Liebe? Was sind diese Werke oder diese Liebe, die sie am Anfang getan haben? Was ist das allererste Werk? Das ist die Frage, die in mir immer wieder ausgelöst wurde. Ich habe oft diese Stelle in Form von Verdammnis gelesen. Oh, da bin ich nicht gut genug. Aber was will Gott hier sagen? Und er sagt hier, wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter, also diesen Leuchter, wo Jesus hin und her läuft, ich werde diesen Leuchter nehmen und ich werde ihn von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Eine so krasse Sache, dass Gott sagt, ich werde diese Gemeinde in meinen Worten dicht machen. Wegstoßen. Sie wird nicht mehr vor meinen Augen sein. Sie wird nicht mehr Teil dieser sieben Leuchter sein. Noch bist du es, aber wenn du nicht umkehrst in diesem einen Punkt, denke ich so, was für ein Statement von Jesus. Sie haben die Werke. Sie haben gute, scharfe Augen, um falsche Propheten zu unterscheiden oder Apostel. Sie haben Ausdauer. Sie leiden mit. Und all das reicht nicht aus, um als Leuchter in seiner Gegenwart stehen zu bleiben. Richtig krass. Ich möchte vorlesen aus Korinther. Auch Paulus selbst hat es auch schon gut erkannt. Ich lese vor aus Korinther und er sagt hier Folgendes. Wenn ich Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, wenn ich alle Sprachen beherrschen würde, die es auf der Welt gibt, wenn ich sogar in Engelszungen reden könnte, ich hätte die Engelsprachen, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Das heißt, ich benutze die Sprache, ich mache alles richtig, aber wenn ich keine Liebe habe, bin ich etwas Unangenehmes, wie ein schepperndes Blech. Und wenn ich weissagen könnte, predigen könnte und alle Geheimnisse wüsste, im Himmel und auf der Erde und jede Erkenntnis besäße und sogar wenn ich alle Glaubenskraft, Traum, Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, Es gibt kein Problem, das ich nicht lösen könnte durch meinen Glauben. Aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, auf diese Idee könnte man kommen. Man liegt im Bett, man denkt über sein Leben nach, man hat das Gefühl, es fehlt einem etwas. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, ich sollte was Gutes tun. Und dann denkst du, ach, weißt du was, ich mache jetzt richtig brutal etwas, ich nehme alles Geld, was ich habe und gebe es den Armen. Ja, wenn ich mich selbst sogar aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Wenn ich all diese guten Dinge hätte, all das hätte, so hat es immer noch keinen Nutzen. Es ist nichts vor Gott. Es ist gar nichts vor Gott. Nichts. Gott tickt so anders als wir Menschen. Wir wären so froh, wenn Menschen unter uns Glauben, mit Glauben Berge versetzen könnten, wenn Menschen alle Sprachen beherrschen würden, wenn Menschen alle Geheimnisse und Erkenntnisse hätten. Wir hätten diese Gemeinde gepriesen und gelobt. Ja, bei uns geht das so zu. An einer anderen Stelle heißt es, als Gott zu dem Volk Israel spricht, mit den Lippen ehren sie mich, sie beten zu mir, sie beten mich an, sie preisen mich, sie heben im Lobpreis die Hände hoch, sie schließen ihre Augen und gehen auf die Knie. Es gibt viele fromme Handlungen, die die Menschen tun. Aber vom Herzen her, sagt Jesaja, sind sie weit entfernt von mir. Sind sie weit entfernt von mir. Was will Jesus hier von uns? Manchmal können Ehen, Beziehungen so einrosten. Man gewöhnt sich daran. Ja, diese erste Liebe, diese frische Liebe, die man am Anfang gehabt hat, ja, die bleibt nicht, die vergeht. So sprechen wir uns das manchmal auch zu. Das ist normal. Aber sollen wir damit zufrieden sein, wenn Jesus hier sagt, kehre um und tu wieder die ersten Werke, kehre um zur Anfangsliebe. Du hast die erste Liebe vernachlässigt oder sogar verlassen. Kehre um dazu. Was ist diese erste Liebe? Was fordert Gott hier von der Gemeinde? Damit sie als Leuchter bestehen können. Ganz oft, wenn ich in meinem Leistungsdenken unterwegs bin, mich selbst beweisen will vor Gott und irgendwas verdienen will vor Gott, dann lese ich es auch mit dieser Brille und denke, ich muss Gott noch intensiver lieben. Ich muss mit starken Gefühlen das, was ich mache. Wenn ich etwas tue, wenn ich bete, muss mein ganzes Gefühl drinnen liegen. Wenn ich unterwegs bin und das Evangelium erzähle oder predige, dann muss mein ganzes Gefühl drinnen liegen. Damit Gott mich nicht als Leuchter oder uns als Leuchter wegstößt. Wenn wir 1. Johannes lesen, dort kriegen wir die Antwort zu dieser Frage. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ab Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe, Vers 10 ist jetzt wichtig, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Die Liebe, die wahre Liebe, hier wird die Liebe definiert. Die Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben. Die Liebe ist nicht, dass ich als erstes mich für Gott entschieden habe und gesagt habe, Gott, weißt du was, ich liebe dich so sehr. Und als Gegenreaktion dafür steht Gott auf und sagt, weißt du was, Michael, weil du mich so sehr liebst, deshalb werde ich jetzt meinen Sohn auf diese Erde schicken und für dich sterben lassen. Das ist nicht der Grund seiner Handlung gewesen, nicht meine Liebe, sondern die erste Liebe bestand darin, dass Gott mich zuerst geliebt hat, dass er zuerst den Schritt auf mich zugemacht hat. Das ist die Liebe Gottes zu mir. Als ich noch nach Römerbrief, als ich noch ein Sünder war, als ich in Bande verstrickt war, als ich komplett verdorben war in meinem Denken, in meinem Fühlen, da hat Gott, als ich komplett lieblos war und kalt war und herzlos war, in diesem Moment hat Gott seinen Sohn in diese Erde geschickt und hat uns das stärkste Bild der Liebe gegeben, das es gibt. Durch dieses Bild können wir Gott so intensiv lieben, so intensiv erkennen und verstehen. Durch das, was er durch seinen Sohn geleistet hat und gemacht hat für uns am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz und sagt, es ist vollbracht. Ich habe alles vollbracht. All das, was getan werden musste, habe ich getan. Der erste Schritt von Gott, zuerst uns gegenüber. Das ist die Liebe hier laut Johannes. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sündopfer für unsere Sünden gesandt hat. Tue die ersten Werke, heißt es dann zu der Gemeinde. Tue die ersten Werke, wenn du nicht umkehrst, wenn ich diesen Leuchter von dir wegstoßen. Was sind die ersten Werke dann? Wenn es nicht darum geht, noch mehr zu leisten, was ist denn dann? Wisst ihr, was das allererste Werk ist? Ist das Werk Gottes und dein allererstes Werk? Ist es dieses Werk, diese Liebe im Glauben anzunehmen? Das ist das allererste Werk, wenn ein Mann, ich nehme mal das klassische Bild, ein Mann kommt zu einer Frau und offenbart ihr seine Gefühle. Das Erste, was die Frau macht, sie prüft sich, kann ich diese Liebe im Glauben annehmen oder nicht? Glaube ich ihm wirklich, ob er mich liebt oder nicht? Und dann macht er die ganzen Geschenke, Blumen und dies und jenes und dann sagt sie, oh ja, ich glaube, der liebt mich. Der ruft mich an, der will Zeit mit mir verbringen, der will alles Mögliche mitmachen. Ja, der liebt mich. Das allererste Werk besteht nicht in deinem Tun, in deinem Leisten. Das allererste Werk besteht in dem Annehmen, in dem Empfangen dessen, was Gott für dich getan hat. Da bin ich mal in mein Herz hineingegangen und Gott hat mich besucht und ermutigt und gestärkt und so viel Freude geschenkt, als ich das wieder erkennen durfte. Und ich habe gemerkt plötzlich, dass ich eigentlich am Dienen war und am Machen war und ich habe mich von Dingen gefangen nehmen lassen, was ist richtig oder falsch, Aposteln, welche Lehre und wie muss die Gemeinde funktionieren und dies und jenes und das muss gemacht werden. Aber liebe Gemeinde, wann haben wir das letzte Mal uns hingesetzt und einfach nur empfangen und angenommen, das, was Gott für dich getan hat, das, was er durch Jesus für dich geleistet hat? Und wisst ihr was, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir das empfangen, dann wird das alles verändern, was wir tun, alles. Wir werden anfangen, anders über die Gemeinde zu denken, anders über Menschen zu denken, werden plötzlich eine Liebe verspüren, anderen Menschen gegenüber, nur weil wir fähig waren, zu empfangen. Wir sagen oft, ich muss mehr lieben, ich muss mehr tun, ich muss mehr leisten. Und dann beten wir noch, Herr, schenke mir Kraft, diesen Menschen da, der so schwierig zu lieben ist, dass ich ihn lieben kann. Herr, du siehst meinen Ehepartner, wir sind schon so lange verheiratet. Herr, und du siehst, ich spüre keine Liebe mehr. Gebe mir diese Liebe, Gott. Damit wir noch mehr leisten können und tun können. Aber das ist nicht die Lösung für das Problem. Die Lösung für das Problem ist, du selbst empfange. Empfange die Liebe Gottes. Empfange das Evangelium. Empfange Jesus. Erkenne, wie sehr Gott dich geliebt hat. Und das wird dein Herz so sehr verändern und beflügeln. Alle, die bei uns hier verheiratet sind oder vielleicht gerade in der Vorstufe sind oder wie auch immer, oder frisch verheiratet sind. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als diese Gefühle offenbart worden sind, als meine Frau ihre Gefühle mir gegenüber offenbart hat und ich ihr gegenüber, das war eine Bombe. Das hat uns so verändert. Das hat unseren Lebensrhythmus durcheinander gebracht. Ich war damals Student, meine Frau hat bei Rolls-Royce gearbeitet, als Sekretärin, glaube ich. Und da weiß ich noch, da haben wir telefoniert, wir haben es gerade verliebt, gerade diese Gefühle offenbart. Und wir haben dann auch die Abende zusammen verbracht. Morgens musste sie früher aufstehen. Ich war Student, ich habe das faule Leben da gehabt, ich musste nichts machen, konnte schlafen, alles Mögliche und so weiter. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und da saß ich auf dem Balkon in der Sonne, während sie dann morgens raus musste und arbeiten musste. Und dann war sie, ah, du, wie kann das sein? Sie saß dort im Büro vorm PC und war am Einschlafen. Sie kann das, meine Frau kann im Sitzen schlafen, ich kann das nicht. Ja? Sie saß da und das Gesicht geht runter und sie war am Einnicken. Das hat die Liebe mit uns gemacht. Warum haben wir so einen Blödsinn gemacht? Weil wir uns geliebt haben, weil die Liebe da war. Jesus sagt, nein, liebe Gemeinde, es ist nicht in Ordnung, wenn ihr von der ersten Liebe zurückgegangen seid, wenn ihr die erste Liebe vernachlässigt habt. Kann sein, dass alles bei euch richtig ist in eurem Leben, alles top und picobello ist, Gemeinde boomt und blüht, alles läuft. Und trotzdem ist euer Leuchter vor meinem Thron in Gefahr. Ihr steht in der Gefahr, dass diese Gemeinde dicht gemacht wird, dass der Leuchter weggestoßen wird, wenn er nicht umkehrt. Auch Petrus hatte einmal eine Situation, diese Geschichte möchte ich zum Teil vorlesen, nicht ganz. Und zwar in Johannes Kapitel 13, da heißt es hier, Jesus hat sich nackig gemacht, um die Füße der Jünger zu waschen. Ganz interessant, ich habe das in der Bibel gesucht hier, in der neuevangelistischen Übersetzung. Und ich kenne es in meiner Elberfelder Bibel als Fußwaschung. Hier steht aber drin als Titel, eine Sklavenarbeit als Vorbild. Wahrscheinlich war das eine Sklavenarbeit früher, die Füße von seinen Herren zu waschen. Und hier Gott selbst, der Herr selbst, nimmt die Gestalt eines Sklaven an und wäscht die Füße seiner Jünger. Und dann kommt das zu Petrus, er fängt die Füße an zu waschen und dann kommt das zu Petrus in Vers 6. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte der ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Was er hiermit sagt, du willst mir dienen, du willst wie ein Sklave dich vor mir niederbeugen und meine Füße waschen. Ich muss eigentlich dein Sklave sein und ich muss dir dienen und für dich leisten und für dich tun. Das enthält dieser Satz hier. Und dann sagt Jesus zu ihm, Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Bleib bei seiner Du wirst es aber später begreifen. Petrus bleibt bei seiner Meinung und sagt, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Andere Übersetzungen sagen, hast du keinen Anteil in mir. Wenn du jetzt nicht fähig bist zu empfangen, und zwar meine Liebe, meinen Dienst dir gegenüber, haben du und ich keine Gemeinschaft und du hast keinen Anteil an mir. So ein krasses Wort. Es hat Konsequenzen für deine und meine Beziehung, wenn du jetzt meine Liebe nicht annehmen kannst. Denn zuerst habe ich, Gott, habe ich dich geliebt. Ich habe den ersten Schritt gemacht und ich will, dass du siehst. Ich will, dass du es annimmst. Ich will, dass du darin badest, dass du wie ein Tuch es um dich wickelst. Diese erste Liebe. Und dann Petrus reagiert stark. Dann, Herr, wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Er wollte Anteil haben an Jesus. Das ist das Schöne mit Petrus hier. Er wollte Anteil haben. Als Jesus dann zu ihm gesprochen hat, wollte er eine Veränderung seines Lebens haben, denn er wollte Gemeinschaft haben mit Jesus. Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Vielleicht spricht Gott heute auch durch diese Stelle in dein Leben hinein. Und du sagst, nein, 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 ich bin unwürdig. Zuerst muss ich das machen. Zuerst muss ich das machen. Gott, ich kann deine Liebe und wir merken das gar nicht, wie schwierig es ist, die Liebe Gottes anzunehmen. Matthias und ich, wir haben uns am Freitag getroffen, haben Gemeinschaft gehabt und dann sind wir auch zu dem Entschluss gekommen. Ey, wir wissen das so gut, was Gott für uns getan hat. Aber wie schwierig ist es doch, es anzunehmen. Immer wieder bewusst anzunehmen, er hat mich zuerst geliebt. Und aus dieser Liebe heraus, aus diesem Verliebtsein heraus, handle ich und tue ich und mache ich. Und diese Liebe durchtränkt alles, was ich tue. Wenn nicht, dann bin ich wie ein schepperndes Blech. Alles ist richtig, alles habe ich erkannt, alles habe ich verstanden. Doch das, was von mir kommt, ist ein schepperndes Blech. Ein störendes Geräusch, irgendwas stimmt da nicht. Und ich habe gemerkt, was mich in meinem Glaubensleben gehindert hat, waren genau diese Gedanken. Jesus, ich kann deine Fußwaschung nicht akzeptieren. Wie komme ich wieder zu dem Punkt? Ich habe sie doch damals schon mal angenommen. Und immer wieder werde ich aus diesem Denken heraus betrogen, heraus belogen, durch falschen Aktivismus, durch Taten, durch Pflichtbewusstsein, durch Verantwortung, durch das Alltagsleben. Und ich vergesse plötzlich dieses Bild, dieses ursprüngliche Bild. Den Grund der Liebe, den wir auch übrigens in dem Abendmahl auch immer wieder feiern. Abendmahl heißt nicht in meinen Augen, dass wir Gott dienen. Es ist kein Gottesdienst, das Abendmahl in meinen Augen. Also nicht ein Dienst von uns, Gott gegenüber. Es ist ein Dienst von Gottes Seite aus, uns gegenüber. Wenn ich das Abendmahl feiere und dann wird das Brot dargereicht und ich nehme dieses Brot und ich nehme noch einmal an, was du für mich getan hast mit deinem Leib, dass du gelitten hast. Ich nehme es an. Deshalb ist das Abendmahl so wichtig in der Gemeinde. Ich nehme den Becher mit dem Blut und ich trinke daraus und ich nehme deine Opfergabe an. Das ist die Bedeutung vom Abendmahl. Gott dient mir und ich nehme es an im Glauben. Petrus hatte Schwierigkeiten, das anzunehmen. Wir haben auch oft Schwierigkeiten, das anzunehmen. Wir haben das Wissen, aber ins Herz. Es muss ins Herz rutschen. Ansonsten sind wir Menschen, die mit den Lippen Gott loben und preisen und dienen und tun und machen und alles richtig tun. Aber diese Liebe fehlt. Bist du verliebt? Mein Freund, liebe Gemeinde, lieber Mensch, bist du verliebt in Jesus, indem du siehst, was er für dich getan hat? Wenn nicht, kehre um. Wenn nicht, tue Buße. Wenn nicht, ändere deine Einstellung, wie es hier heißt. Überprüfe dein Leben. Gott hat kein Interesse an den ganzen Werken und Taten. Er hat Interesse an dir. Und ich finde das so schön, dass Gott hier ermahnt hat, weil dadurch, dass er die Gemeinde ermahnt hat in diesem Punkt, zeigt er, was er für ein Gott ist. Er sagt, ich habe kein Interesse an all deinem Tun, an all deinem Ausharren. Vielleicht kennt ihr das auch aus der Ehe. Ich kenne das aus der Ehe. Ich habe schon Streitigkeiten mit meiner Frau deshalb gehabt. Da haben wir gesagt, als wir unsere Liebe einander angezweifelt haben. Dann wurde gesagt, ja, ich mache doch das und das für dich. Ich koche, ich wasche, ich dies und jenes. Und ich kam dann mit meinen Argumenten dann. Aber ich tue das und dies und jenes für dich. Aber war das der Ausgang unserer ersten Liebe? Dass meine Frau gut kochen kann oder Wäsche waschen kann? Oder dass ich irgendwie tolle Dinge machen kann? Komischerweise wenig zu erwähnen gerade. Aber, dass ich auch irgendwas tun kann? Ist das die Ausgangssituation? Nein, ihre Gegenwart alleine, sie hat was in mir ausgelöst, diese Liebe in mir, ich kann es nicht erklären. Das war die Grundlage unserer Liebe. Das war der Anfang. Und Jesus möchte nicht, dass wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, zeige ich dir nicht meine Liebe, siehst du, ich mache die Wäsche für dich. Ich koche für dich. Ich tue die ganzen Werke. Ich habe das Ausharren. Ich trage Leid für dich sogar. Liebe Gemeinde, Jesus will unsere Werke nicht haben. Er will dich haben. Er will dein Herz haben. Er will deine Liebe haben. Er will deine Aufmerksamkeit haben. Er will deine Zeit haben. Er will, dass du ihn erkennst, wie groß und wunderbar und schön er ist. Wie liebenswürdig er ist. Das ist das, was Gott von uns haben möchte. Dich als Menschen, unser Herz und alles, was dann aus dieser Liebe heraus entsteht, ist in seinen Augen wunderschön. Doch wenn das fehlt, dann ist er mit nichts zufrieden. So ein Gott ist er. Vielleicht ist diese Predigt auch gut, mal unsere Ehen oder unsere Beziehungen mal zu überdenken auch. Wie ist es bei uns in der Ehe? Ja? Vielleicht müssen wir uns da auch mal in unserer Einstellung verändern, auch mal umkehren in unserem Denken, nochmal unseren Ehepartner so sehen, wie wir ihn am Anfang gesehen haben, uns mal erinnern an die erste Liebe, ach Schatz, weißt du noch damals, und dann ein bisschen zusammen drüber lachen. Das tut gut, sich an sowas zu erinnern. Und wenn wir umkehren, so heißt es hier, ich lese weiter in Offenbarung, Kapitel 2. Da heißt es hier, in Vers 7, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht oder wer überwindet, wer dieses Problem überwindet, dem werde ich im Paradies Gottes vom Baum des Lebens zu essen geben. Wer überwindet, diese ganzen Versprechen aus der Schrift, vom Baum des Lebens zu essen, der wird ewig leben. Ich werde ihm ewiges Leben geben. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir verliebt in Jesus? Sind wir verliebt in Gott? Wen haben wir im Gedächtnis? Unsere Taten oder Missetaten? Oder sein einmaliges und großartiges Werk? Die Opferung seines geliebten Sohnes. Das Hingeben von allem, was er ist und hat, für dich und mich. Liebe Gemeinde, lass uns umkehren, wenn das nicht der Fall in unserem Leben ist. Lass uns Buße tun. Lass uns nochmal erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte zum Abschluss beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns ermahnst, ermutigst, betrübst. Denn du willst, dass unser Leuchter vor dir bestehen bleibt. Und du willst auch in unserem Leben Korrekturen durchführen, wichtige Korrekturen. Eine Korrektur oder eine Sache, die so schnell in den Hintergrund gerät, die Liebe. Deine Liebe, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns alle heute, die wir schon im Glauben stehen, uns an die erste Zeit mit dir erinnerst, uns neu beflügelst, auf das zu schauen, was du getan hast. Dich neu zu erleben, Herr. Herr Jesus, prüfe und durchforsche unsere Herzen. Danke, Herr, dass du unsere Taten, unsere Werke, all das Leisten, Herr, nicht brauchst. Du willst uns haben, unser Herz und die Gemeinschaft mit uns. Ich danke dir so sehr, dass du so ein Gott bist und ich kann es nicht begreifen, dass ein allmächtiger Gott so sehr mich haben möchte, so sehr mit mir Zeit verbringen möchte, persönlich. Gott, du bist überwältigend. Danke, Herr, dass du, Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Danke, dass du mich so angenommen hast, wie ich bin. Bevor ich gut war, bevor ich irgendwas leisten konnte, hast du mich angenommen, geliebt. Herr, diese Liebe hat mich so begeistert, dass ich alles für dich machen wollte. Herr Jesus, Herr, bringe uns zurück zu dieser ersten Liebe, Herr. Wir wollen sie nicht vernachlässigen, noch verlassen, Herr. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermutigst und ermahnst. Im Namen Jesu. Amen.